Lese den Bibeltext für die Predigt und der steht in Johannes Evangelium Kapitel 18, in den Versen 28 bis 40. Die, die Jesus verhört hatten, brachten ihn nun vom Haus des Kajaphas zum Prätorium, dem Amtssitz des römischen Gouverneurs. Es war jetzt früh am Morgen. Sie selbst betraten das Gebäude nicht, um die Reinheitsvorschriften nicht zu verletzen. Sie hätten sonst nicht am Passafest teilnehmen können. Deshalb kam Pilatus zu ihnen heraus. Was für eine Anklage erhebt ihr gegen diesen Mann? Fragte er. Sie erwiderten, wenn er kein Verbrecher wäre, hätten wir ihn nicht zu dir gebracht. Da sagte Pilatus, nehmt doch ihr ihn und richtet ihn nach eurem Gesetz. Die Juden entgegneten, wir haben nicht das Recht, jemanden hinzurichten. So sollte sich das Wort erfüllen, mit dem Jesus angedeutet hatte, auf welche Weise er sterben würde. Pilatus ging ins Prätorium zurück und ließ Jesus vorführen. Bist du der König der Juden? Fragte er ihn. Jesus erwiderte, bist du selbst auf diesen Gedanken gekommen oder haben andere dir das über mich gesagt? Bin ich etwa ein Jude? Gab Pilatus zurück. Dein eigenes Volk und die führenden Priester haben dich mir übergeben. Was hast du getan? Jesus antwortete, das Reich, dessen König ich bin, ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, dann hätten meine Diener für mich gekämpft, damit ich nicht den Juden in die Hände falle. Nun ist aber mein Reich nicht von dieser Erde. Da sagte Pilatus zu ihm, dann bist du also tatsächlich ein König? Jesus erwiderte, du hast recht, ich bin ein König. Ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeuge zu sein. Dazu bin ich geboren. Jeder, der auf der Seite der Wahrheit steht, hört auf meine Stimme. Wahrheit, sagte Pilatus zu ihm, was ist Wahrheit? Damit brach Pilatus das Verhör ab und ging wieder zu den Juden hinaus. Ich kann keine Schuld an ihm finden, erklärte er. Nun habt ihr ja nach eurem Brauch Anspruch darauf, dass ich euch am Passafest einen Gefangenen freigebe. Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden freigebe? Nein, den nicht, schrien sie zurück. Wir wollen Barabbas. Dieser Barabbas war ein Verbrecher.
Guten Morgen zusammen. Ich hatte bis jetzt ein ziemlich gutes Wochenende. Ich bin ein bisschen erkältet. Das Wochenende war trotzdem gut. Am Freitag hatte ich eine kleine Geburtstagsparty. Und das war schon sehr schön, viele Freunde um mich herum zu haben, die mit mir gefeiert haben. Das war toll. Und gestern haben wir tatsächlich meinem Bruder, der mit mir fast gemeinsam Geburtstag hat, ein Jahr jünger ist als ich, auch ein Geburtstagsgeschenk gemacht. Und wir sind ins Stadion gegangen zusammen, so mit mehreren Freunden. Und das war auch sehr schön. Sehr, sehr spannendes Spiel. Und also ich hatte bis jetzt ein gutes Wochenende, aber ich sag euch, das hier ist jetzt mein Höhepunkt des Wochenendes. Ich freue mich einfach am meisten auf diese Zeit mit euch im Gottesdienst. Und ich habe mich eigentlich das ganze Wochenende schon gefreut drauf, jetzt Gott zu begegnen. Und das möchte ich gerne. Und ich bin ganz gespannt, auf welche Art und Weise er das mit mir heute macht oder mit euch. Ich bete zum Anfang. Lieber Herr, vielen Dank für diesen Gottesdienst. Danke, dass du Gott bist, König bist und dass du uns begegnen möchtest. Du bist ein Gott, der nahe kommt, ja, an Weihnachten, an Ostern. Wir bereiten uns gerade auf Ostern vor und wir wollen gerne uns konzentrieren auf dich in der nächsten Zeit, jetzt in der nächsten halben Stunde. Bitte gib uns, was wir brauchen. Amen. Ich war... Also das Wochenende war schon gut, aber die ganze letzte Woche war auch sehr gut bei mir. Ich hatte tatsächlich so eine Jesuswoche, würde man sagen, wenn man so ein Superchrist ist. Aber naja, bin ich nicht. Deshalb, ich hatte eine ganz gute Woche, eine Jesuswoche, wie auch immer. Und letzten Mittwoch war ich nämlich dann auch mit Dominik und Matze, die hatte ich eingeladen, also die beiden anderen Pastoren, die hier mit mir angestellt sind, Dominik und Matthias. Matthias ist übrigens heute Morgen nicht da, weil er letzte Nacht ein Kind bekommen hat, seine Frau. Ich dachte, das interessiert euch. Anna Josefine, ne? Anne Josefine, danke. Ja, ich bin bei den ganzen Kindernamen, da komme ich nicht ganz so hinterher. Also, mit den beiden war ich in einem, sag ich mal, satirischen Theaterstück im Grünspan. Ich hatte die beiden eingeladen und es war ein Stück von Scheibe, heißt er, Herr Scheibe, das ist ein Satiriker, Komiker. Und der sein Thema an diesem Abend war Glaube. Grundsätzlich, was glauben wir eigentlich? Und er hat dann mehrere Thesen aufgestellt in diesem, an diesem Abend. Und die erste These war, dass wir alle glauben. Alle Menschen glauben irgendwas. Das war schon mal sehr interessant. Er hat es satirisch dann dargelegt. Teilweise hatten Matthias, Dominik und ich Tränen in den Augen, weil er sehr auch auf, mit Glauben gespielt hat und auf die Kirche so ein bisschen. Einige Witze dann gingen auf das Konto der Kirche und wir lagen, also man muss ja auch über sich selbst auch lachen können. Wir lagen teilweise da und haben gedacht, das gibt's nicht. Der war so gut. Und dann hat er noch eine These aufgestellt. Und diese These war, 70% aller Frauen glauben, sie wären die bessere Kleopatra. Hat er gesagt, nicht meine Worte, seine. Er sagte, 70% aller Frauen wären gerne mal wie Kleopatra oder wären einmal so eine mächtige, eine Königin. So hübsch, so, also seid ihr natürlich, ihr Frauen. Alle 100%. Aber er, das war seine These. 70% aller Frauen würden gerne mal Kleopatra abgeben. Die größte Königin aller Zeiten. Geliebt und bewundert, verehrt von Caesar, von vielen gefürchtet, mächtig, wunderschön, stark, Königin. So, liebe Frauen, hat er recht? Das war seine These. Hat er recht? Die Männer brauche ich nicht fragen, weil bei den Männern, ja, das ist mir relativ selbst klar, wir werden alle gerne mal König. Wir haben gerne Allmachtsfantasien, ja, ist klar. Und wir werden gerne König von Deutschland oder Aragon oder irgendjemand, König, auch King Julian oder irgendwer, werden wir gerne mal. Das ist keine Frage, aber bei den Frauen war ich mir nicht so sicher, ob diese These stimmt oder nicht. Ja, wir werden mal sehen. Warum fange ich damit an? Weil ich eigentlich ist das Thema ja, Jesus ist König. Und ich bin in der Vorbereitung drauf gekommen, dass ich eigentlich nicht viel Ahnung habe, was dann eigentlich ein König heutzutage ist. Ja, ich wäre vielleicht gerne eine. Wir Männer wären alle gerne ein König. Ja. Aber ich weiß eigentlich gar nicht, was das bedeutet, wirklich König zu sein. Wir wissen das nicht mehr. Wir denken vielleicht, ein König, den, okay, wenn wir einen hätten, den kann man per Mehrheitsbeschluss dann auch wieder abwählen lassen. Aber so einfach geht das ja nicht. Eigentlich sind wir, könnte man sagen, demokratieverseucht. Wir haben das schon so lange. Wir wissen nicht mehr, wenn wir auch diese Texte lesen oder wenn wir von König hören, was wir darüber denken sollen oder fühlen sollen, wenn wir König hören. Ja? Wir haben keine Ahnung, was konstitutionelle Monarchie ist. Wir wissen auch gar nicht, was Monarchie eigentlich bedeutet für uns. Wir wissen nicht, was ein guter König ist und was der kann. Wir machen uns nicht im geringsten Vorstellung, was für eine Macht so ein König haben kann oder hatte früher. Oder teilweise ein guter König, wie der sich für sein Volk eingesetzt hat und so weiter. Wir sind als deutsches Volk ja 100 Jahre weit weg von unserem letzten deutschen König, ob der jetzt gut oder schlecht war, ist nicht mein Thema. Wir sind zu weit weg, wir wissen nicht viel mehr über Könige. Pilatus wusste das aber. Ja, seine erste Frage hier im Text ist an Jesus, bist du der König der Juden? Bist du König? Und das ist auch meine erste Frage. Ich habe eigentlich nur zwei Fragen heute, zwei Punkte. Und die erste Frage ist, bist du König? Ist er ein König? Und die zweite, wenn ja, was dann für einer? Also was für ein König? Und die erste Frage, dann komme ich gleich, das ist unser erster Punkt. Bist du der König der Juden? Bist du ein König? Was ist das eigentlich für eine komische Frage? Pilatus hatte vorher mit den Juden gesprochen, wissen wir aus dem Text vorher. Ja, sie hatten ihm Jesus ja schon ausgeliefert und übergeben. Und er hatte sie dann gefragt, okay, was ist denn die Anklage? Warum wollt ihr ihn dann so jetzt leiden sehen und töten lassen? Und die erste Frage von Pilatus dann an Jesus zeigt uns, dass die Juden hatten ihm diesen Anklagepunkt schon lange erläutert. Sie werfen Jesus nämlich vor, was werfen sie Jesus vor? Die Juden werfen Jesus vor, dass er behauptet, Gott zu sein. Ja? Und Pilatus fragt ihn, ja, bist du jetzt der König? Hey, warte mal, Gott, König? Wie kriegt Pilatus denn diese beiden Sachen zusammen? Die Juden sagen, er behauptet, Gott zu sein. Und Pilatus fragt ihn, bist du der König? Seht ihr, in der römischen Welt damals, in der römischen Welt war der König Gott. Da wurde der König, der Kaiser, wie Gott behandelt, als Gott gesehen. Der Kaiser, Der König war Gott. König ist Gott. Das war bei Pilatus im Kopf. Diese beiden Begriffe für einen römischen Offizier, für einen römischen Soldaten, für einen römischen Gouverneur, waren das zwei Begrifflichkeiten, die sich übereinander so sehr gut ergänzten. König ist Gott. So ein Glanz, so eine Macht, ja, so eine Schönheit, so eine Perfektion hatte nur der Kaiser. Ja. Nichts Geringeres konnte ein römischer Kaiser sein. Und die Juden sagen, wir haben ein Gesetz. Lieber Pilatus, wir haben ein Gesetz und nach diesem Gesetz muss er sterben, weil er behauptet, er sei Gottes Sohn, er sei Gott. Und als Pilatus das hörte, Leute, da wird ihm unheimlich zumute. Er geht ja wieder rein, er ging zurück ins Prätorium und zurück und zögert ein bisschen und fragt Jesus, woher kommst du eigentlich? Ja? Er fängt an, besser zu verstehen. Es geht nicht darum, ob Jesus irgendwie ein kleiner Provinzkönig ist. Im Kern ging es dann um die Frage hier, ob Jesus tatsächlich so weit gehen würde, von sich zu behaupten, Gott zu sein. Und für Pilatus in seinem Kopf stellt er sich damit sofort an die Stelle des Kaisers. Vielleicht sogar noch höher, aber des Kaisers bei ihm in so einem römischen Kopf. Gott, absolut, würde dieser Jesus sagen, ich bin König, ich bin Gottes Sohn, ich bin göttlichen Ursprungs, ich nicht nur Mensch, ich bin Gott in menschlicher Gestalt, ich bin in meinem menschlichen Körper, ich bin König, ich bin Kaiser, ich bin Gott, so ich bin Rex, ich bin Malek, ich bin Malki, ich bin Kyros, ich bin Gott, würde er das sagen? Da steht dieser Mann, ein gewöhnlich aussehender Wanderprediger, 30, Anfang 30, so ein bisschen jünger als ich, kommt da aus irgendeinem Dorf, aus einer Provinzstadt, stellt sich dahin und behauptet, Gott zu sein. Ja, ein Gottkönig, ich bin König, ich bin auf einer Stufe mit dem Kaiser, eine Stufe mit Gott, ich bin Gott. Leute, das ist doch ein Problem. Pilatus hat jetzt ein Problem und wir auch. Wir haben an der Stelle auch eins. Das ist auch ein Problem für uns heute. Ja, ich weiß nicht, warum ihr heute Morgen hier im Gottesdienst seid. Bis heute ist dieser Anspruch, löst er eine Kontroverse aus, wenn es um die Person Jesus Christus geht. König? Gott? Ja, das finden die meisten nicht gut. Wenn man sagt, als moderne Menschen, als postmoderne Menschen, wie auch immer, als Westeuropäer, als Hamburger, als aufgeklärter Akademiker, wie auch immer, fällt es uns sehr leicht, auf der einen Seite Jesus als großen ethischen Lehrer irgendwie zu sehen, guter Mann, der Mahner für Frieden und Nächstenliebe, das ist das Erste, was wir im Kopf haben. Aber wenn wir der Realität begegnen, dass Jesus eben nicht nur ein Lehrer sein will, sondern dass er sowas raushaut hier, er behauptet, Gott zu sein, der Herr, der König, der Kaiser, der Gott des Universums, der Gott über dein Leben sozusagen, dann wird die Sache ein bisschen unangenehm. Und wir haben das Gefühl, wir müssen sagen, was sagt er? Nee, ganz so weit können wir doch nicht gehen. Lehrer? Ja. Vorbild? Ja. Prophet? Ja. Philosoph? Ja. Aber Gott? Wenn er wirklich Gott ist, haben wir ein Problem. Bono, kennt ihr, Sänger von U2, die mein Alter sind, die kennen ihn, hat das mal auf den Punkt gebracht in einem Interview. Christus sagt, ich behaupte nicht, ein Lehrer zu sein. Nenn mich nicht Lehrer. Ich sage auch nicht, ich bin ein Prophet. Ich sage, ich bin der König. Ich bin der Messias. Ich bin der inkarnierte Gott, der menschgewordene Gott. Und die Leute sagen dann, nein, sei bitte nur einfach ein Prophet. Mit einem Propheten können wir umgehen. Und Bono sagt dann, aber Jesus sagt, nein, ich bin trotzdem der Messias. Und in diesem Moment fängt jeder an, verlegen auf seine Schuhe zu starren und sagt sich, oh mein Gott, er wird nicht aufhören damit, das zu sagen. Bono. Ja, dieser Anspruch, Bono ist lustig manchmal, aber dieser Anspruch Jesu, nicht nur Lehrer zu sein oder Prophet zu sein, sondern Gott, ist für uns heute im besten Fall auch unverständlich. Und im schlimmsten Fall reiben wir uns daran oder es ist eine Zumutung. Und selbst wenn wir ganz, ganz fromme Christen sind, sind ja auch ein paar hier heute Morgen, ja, die das glauben, leben wir nicht so, als wenn wir es glauben würden. Keiner. Machen wir nicht. Und wir sagen, Jesus, kannst du nicht bitte einfach nur ein Lehrer oder ein Prophet sein, wie all deine anderen Kollegen aus dieser Religionsstiftungsriege? Und er sagt, nein, nein, ich bin König. Ich bin Gottkönig. Ich bin Gottes Sohn. Ich bin Gott. Wisst ihr, was er damit meint? Wisst ihr, was das damals bedeutet hat? Wenn jemand König war? Wenn jemand Kaiser war? Erstens hat das bedeutet, der Kaiser hat immer Recht. Keine zwei Meinungen. Der König hat immer Recht, bedeutet das damals. Und der König sagt auch, was falsch und was richtig ist. Der König sagt auch, was gut und was böse ist. Der König gibt das alles vor. Wir wissen das nicht mehr, was ein König ist. Ja? Bei Jesus, was wäre das bei Jesus? Bei Jesus, der sagt ganz genau uns, hey Leute, der gibt uns ganz genau vor, was richtig und was falsch ist. Das wissen wir auch. Der sagt uns auch, was gut und was böse ist. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ja, okay, üben wir. Wenn jemand die rechte Wange hinhält, halte auch die linke hin. Ja? Wer von euch ohne Sünde ist, der darf den ersten Stein werfen. Jesu Einsatz für die Unterdrückten, wo er sagt, das soll man, für Benachteiligte, für Vergessene. Jesus gibt uns vor, wie viel wir geben dürfen. Wir sagen, oh, und übrigens, er sagt nicht so 10%. Er geht weiter darüber hinaus. Und Jesus hat auch ein paar Ideen über Ehebruch und über Ehe. Und wir sagen, seht ihr, der König damals entscheidet, was richtig und was falsch ist, was gut und böse ist. Nicht wir, nicht die Medien, nicht die USA. Er entscheidet das, der König damals hat es entschieden, was zu tun ist und was nicht. Und wir mögen das nicht. Wisst ihr, warum wir das nicht mögen? Weil wir entscheiden. Also ganz ehrlich, wir entscheiden ja. Zur Not per Volksentscheid, aber wir entscheiden. Oder Mehrheitsbeschluss, aber wir entscheiden. Wir sind ja so erzogen. Wir sind so groß geworden. Wir haben keine anderen Muster mehr in unserem Kopf. Ich entscheide, wer ich bin. Ich muss entscheiden. Ich soll, ich kann entscheiden, wer ich bin, was ich bin. Ich muss entscheiden, wer ich werden will. Alleine. Das ist ein Riesenproblem für die Teenager heute. Ich muss das entscheiden. Ich entscheide, wer ich bin. Ich entscheide, wo ich wohne. Ich darf das entscheiden, ich muss das, wo ich hinziehe. Als Deutsche können wir ja quasi überall hinziehen. Ja, eine Freundin von mir hat gerade die Green Card bekommen, super, schade auch, aber die kann in die USA so ziehen. Andere Leute von mir, Freunde, die haben sich in London gerade eine Wohnung gekauft, die können da hinziehen. Wir müssen das aber selber entscheiden, wo wir hinziehen, quasi, können wir. Hamburg oder Pinneberg. Das ist keine Entscheidung, diese Sache, aber... Aber normalerweise kann man sich immer entscheiden, ja? Wir entscheiden, wen wir mögen. Wir dürfen das. Und wen nicht. Wir müssen entscheiden, was wir essen. Wir müssen entscheiden, was wir fahren. Wir müssen entscheiden, welchen Strom wir nehmen. André, entscheide dich besser. Ja, wir müssen entscheiden, welche Klamotten wir anziehen, welchen Stil wir tragen, in welcher Stadt, welchen Job wir haben wollen, was gut ist für uns, wen ich unterstütze, wer Recht hat. Wir entscheiden das, ich entscheide das. Und wir beurteilen auch, natürlich. Das haben wir gelernt, so sind wir jetzt, wir kritisch, aufklärisch, liberal, wir beurteilen. Alle von uns machen das. Und wir beurteilen auch Jesus Christus. Und zwar sehr oft dann durch unsere Brille, die wir haben. Durch unsere Vorstellung, durch das, was wir als richtig und was falsch. Ja, wir beurteilen ihn auf der Grundlage unserer Vorstellung, wie Gott und diese Welt auszuschauen hat und wie sie zu funktionieren hat. Das heißt, wir schauen auf Jesus, auf den König sozusagen, und wir haben unser Raster im Kopf, was für Eigenschaften Gott haben kann und was für er nicht haben kann. Und was von Gott wahr ist und was von ihm nicht wahr ist. Oder ob es überhaupt einen Gott gibt oder ob es keinen Gott gibt. Und was Gott macht und was er sagt und was er tut und was Gott, ja, was Gott eben da unserer Vorstellung nach nicht machen kann. Und auf dieser Grundlage, was wir da im Kopf haben, treffen wir unsere Entscheidung über Gott. Wir lesen zum Beispiel, dass er Wunder getan hat. Wir hören das, wir lesen das und krasse Wunder. Ja? Und aufgrund unserer Ausbildung und Prägung sagen wir, das ist unmöglich, das kann nicht sein. Da hat sich jemand verschrieben. Außerdem Gott, ob der das jetzt inspiriert hat, also die Bibel und so, nee, das ist ja, da geht es ja schon los. Ja? Am Donnerstag, letzten Donnerstag, habe ich mich mit zwei Leuten getroffen in der Schanze. Das ist ja unser Büro, herzliche Einladung dahin mal. Und wir saßen an einem Transmontaner und das waren zwei Leute, die noch nie hier in der Kirche waren. Wahrscheinlich, vielleicht kommt der eine mal, vielleicht nicht, weiß ich nicht. Aber es war hochinteressant, mich mit denen zu unterhalten. Und der eine war ein Unternehmensberater, der andere Journalist. Und beides, der eine hatte so Eltern aus den 80ern, 68ern. Seine Mutter war irgendwie Theologin, aber das war total politisch alles damals geprägt. Und er hatte überhaupt keine Lust mehr darauf. Und deshalb war der komplett Anti-Kirche, so richtig Anti. Und der andere war Unternehmensberater, der war so ein bisschen, oh, warum bist du denn Anti? Warst du noch nie in der Kirche? Was glaubst du überhaupt über Gott? Ich saß daneben, weißt du, die beiden, keine Ahnung von Kirche, keine Ahnung von Glauben, fangen an, sich so zu unterhalten. Ich als Pastor sitze daneben und denke, oh, super Frage, du könntest Pastor werden und du auch. Meine Güte, ist toll, kann ich mir was abgucken. Sie hatten ihre Denkmuster im Kopf von Gott und was ging und was nicht. Wie Gott sein kann und wie nicht. Und aus wissenschaftlicher Sicht, wenn man Physik ein bisschen, also das mit, ja, das ist auch Wunder, übers Wasser laufen, das Wein, Wasser, nee, da, irgendwie haben die getrickst damals, wenn überhaupt das so passiert ist. Gott kann unmöglich so sein, wie die Bibel das sagt. Weil aus unserer wissenschaftlichen Sicht ist das, ja, spirituelle Erfahrung, ja, mit Ecstasy und Wellenreiten, das fanden sie beide gut. Die waren auf der Suche ohne Ende. Aber so bitte nicht. Oder wir lesen, dass Jesus geboren wurde, dass das Wunder durch eine Jungfrauengeburt. Und wir sagen, das ist unmöglich. Merkst du was? Das geht nicht. Also kommt. Und wir sagen, das geht nicht. Oder wir lesen, dass Jesus die Ehe und Sexualität so hochschätzt als Form, als die Form des Zusammenlebens und den Ort für Sex. Und wir sagen, unmöglich, geht nicht, habe ich eine andere Meinung. Ja, das kann doch nicht sein. Heutzutage geht das gar nicht mehr. Das sehe ich ein bisschen anders. Ergo, er kann nicht der sein, er kann kein König sein. Er hat nicht das Sagen. Er kann auch schon gar kein Gott sein. Das ist unmöglich, zumindest nicht auf der Stufe, dass er das sagen kann, was richtig und was falsch ist. Das heißt, Leute, wir kommen, egal wer wir sind, wir kommen immer mit unserem vorgefertigten Weltbild, mit unserer vorgefertigten Meinung darüber, was richtig, was falsch ist, was geht, was nicht geht, was in dieser Welt möglich ist und was nicht möglich ist, zu Jesus und sagen dann, mag sein, dass du behauptest, Gott zu sein, aber weil du dieses und dieses sagst und ich das nicht mag und diese und diese Dinge tust oder eben nicht tust oder mir nicht mehr Geld gibst oder das nicht geregelt hast mit meinem Chef oder kannst du unmöglich Gott sein und unmöglich der sein, der bei mir das Sagen hat. Seht ihr, was wir dadurch machen? Wir stellen uns vor Gott und sagen, also Gott, lass mal reden, nur wenn du meine Kriterien erfüllst, die ich im Kopf habe über dich, dann ist es vielleicht möglich, dass du mein Gott bist. Das machen wir. Nur wenn du für mich persönlich, ethisch, intellektuell, gefühlsmäßig völlig verständlich bist und du in meine Vorstellung passt, wie von Gott und vom Universum, dann kann ich dich vielleicht als Gott akzeptieren. Dann vielleicht. Ja? Wir machen uns selbst und unser gedankliches Raster zu Gott, zu dem absoluten Maßstab und zur richtenden Instanz und lassen den wahren Gott durch dieses gedankliche Assessment Center von uns laufen, indem er nämlich all unsere Regeln und Vorstellungen genügen muss, um schließlich dann irgendwann vielleicht von uns akzeptiert zu werden. Wir sagen, oh, da sprengt Gott meine individuelle Vorstellung. Da sprengt er die. Da widerspricht er meinem Raster. Deswegen kann es unmöglich sein, dass das stimmt, was er hier an dieser Stelle sagt. Deswegen muss das irgendwie zeitlich gebunden sein oder verfälscht sein, was da irgendwie steht in diesen alten Sachen. Deshalb kann er unmöglich Gott sein. Wisst ihr, was wir machen? Hier ist ein Bild. Kennt ihr so ein Mehlsieb, was man manchmal zum Backen benutzt? Ja? Du backst nicht. Gibt es auch was beim Grillen, wo man so ein Sieb hat? Nein, aber ihr kennt so ein Sieb. Da macht man manchmal Öl und so weiter. Und jetzt stellt euch so ein Sieb vor, so groß, schönes, wo man Nudeln manchmal reinmacht oder wie auch immer. Und dann stellt euch vor, richtig schöne Schwarzwälder Kirschtorte. Habt ihr sie im Kopf? Richtig schön. Und was wir jetzt machen ist, wir nehmen diese Schwarzwälder Kirschtorte, die so schön aussieht, mit 39 Kerzen drauf, meinen Geburtstag. Und nehmen sie und pressen sie durch dieses Sieb durch. Und was haben wir danach? Matsch. Genau das Gleiche machen wir mit Gott. Hier ist mein Raster und ich presse ihn da durch. Ja? Was haben wir danach? Gott muss so und so sein, dass er da reinpasst. Aber dann, Leute, dann habe ich irgendeinen Matsch, aber ich habe nicht den wirklichen, wirklichen König vor mir stehen. Ich habe nicht Gott mehr. Leute, das Entscheidende an Gott ist doch gerade, dass er meine gedanklichen Muster mal sprengen kann. Wer denn sonst, wenn nicht er? Per Definition ist doch Gott größer als ein Raster. Per Definition muss er größer sein. Wenn er Gott ist, dann bedeutet das doch im Kern, dass er das Recht hat, mich durch so ein Raster zu stecken oder meine Vorstellung mal zu sprengen. Dass er meinen Horizont komplett mal sprengen kann und erweitern kann, erneuern kann, viel verändern kann. Darin besteht doch die Eigenschaft oder das Wesen Gottes. Der möchte das so gerne. Leute, und wenn ich nicht bereit bin, meinen Raster dann auch mal in Frage zu stellen, dann werde ich Gott nicht finden. Und dann kann ich ihm auch nicht begegnen, sondern nur einer selbstproduzierten, temporären Weltsicht, die ich mir zurechtgebastelt habe, aber nicht, gab auch keinen Gott. Wenn ich Gott finden will oder ihm begegnen will, jetzt, heute, jetzt, und ihm weiterhin folgen will, dann muss ich bereit sein, meine Kategorien beständig erweitern zu lassen und beständig korrigieren zu lassen. Also, warum ist das so schwer für uns? Ja, Jesus zu sehen mit diesem Anspruch, dass er König ist und ihn da ernst zu nehmen. Wir sagen, ja, ja. Und wenn ihr Christen seid, sagt er, ja, ja, habe ich schon gehört, ist gut. Wir nehmen ihn nicht ernst. Ich nehme ihn doch nicht mal ernst. Wisst ihr, wir neigen alle dazu, ihn da reinzustecken und das, was uns nicht passt, auszusortieren. Und Jesus sagt, ich bin König, entweder ganz oder gar nicht. Entweder ganz oder gar nicht. Ich bin ein Gottkönig. Ich bin Sohn Gottes. Ich bin der Menschensohn. Ich bin Gott. Und jetzt kommt das Schwere. Jetzt kommt was Schweres für euch. Hier ist die Herausforderung. Hier ist das Unmögliche. Erst wenn ich zugebe und ihm zugestehe und ihn nicht mehr durch mein Raster jage, sondern ihn König sein lasse, an allen Punkten. Seine Bedingung, auf seine Bedingung, seine Worte, sein Anspruch. Wenn ich ihn Gott sein lasse, erst dann werde ich ihm begegnen als Gott. Erst dann sehe ich, wer er ist. Erst dann sehe ich ihn als den wirklichen König. Und dann kommt die große Überraschung in der ganzen Geschichte. Wollt ihr ihn hören? Die Überraschung. Das ist eine Riesenüberraschung, was jetzt kommt. Eben habe ich euch den König gezeigt. Und jetzt kommt die Überraschung im Text, Leute. Zweiter Punkt, was ist denn Jesus für ein König? Wenn er König ist, er stellt sich als König vor. Was ist er denn für eine? Wenn wir über Jesus reden, gibt es ganz viele Aspekte. Und ich weiß das, ich greife mir jetzt nur einen raus, der im Text auch vorkommt. Dieser Jesus ist ein König, der die höchsten Ansprüche hat. Er ist ein Gott, dem nichts gut genug ist. Perfektion, Exzellenz und er liebt das. Was für ein Gott bist du, Jesus? Du bist Christus. bist der Gesalbte, du bist der Messias, du bist ein König, du bist der König. Ich bin ein König, sagt er. Er ist der König, der alle anderen Könige überflüssig werden lässt. Und der alle anderen Königreiche beenden wird. Was für ein König? Er ist der wahre König. Der König, der alles in Ordnung bringen wird. Er ist der Messias. Du bist der Christus. Du bist der König. Du bist der Messias. Und Jesus sagt, genau. Genau. Jesus akzeptiert das für sich. Und er dreht sich um und fängt an, Dinge zu sagen, dann die absolut erschreckend und verstörend sind, schockierend sind. Er sagt, ja, ich bin König. Ich bin der König. Aber ich bin nicht annähernd so ein König, wie ihn erwartet. Überhaupt nicht. Jesus sagt, ich bin der König, aber ein König am Kreuz. Ja, ihr habt das schon mal gehört, aber das ist ein riesiger Punkt. Das ist eigentlich der Punkt, der Kern des Christentums. Wisst ihr, was das bedeutet? Jesus sagt damit, der König, alles stimmt, was Daniel bisher gesagt hat. Dieser König, der muss leiden. Dieser König muss ganz runter. Jesus Christus, Gott, König, göttliche Gestalt, himmlische Herrscher gehören ihm und gehorchen ihm. Und er wird kommen, um alles in Ordnung zu bringen, eine messianische Figur, göttliche, himmlische Gestalt. Jesus setzt sich hin und setzt dann noch einen drauf. Er sagt, eines Tages, Leute, werde ich zurückkommen in meines Vaters Herrlichkeit, wörtlich, mit all den heiligen Engeln und werde alles zurechtrücken. Und dann sagt er, und ich muss leiden, ich werde sterben. Leute, an dieser Stelle bringt Jesus zwei Modelle, zwei Theologien, zwei Denkmuster, zwei Konzepte, zwei Denkpaläste zusammen, die noch niemals zuvor zusammengebracht worden sind. Erst hier. Niemals zuvor hat jemand den König, den Messias, den Gottmenschen, den Gottkönig, den Gott mit Leiden in Zusammenhang gebracht, bis zu diesem Zeitpunkt. Diese Idee, dass der Messias, dass der Sohn Gottes, dass Gott selbst, diese unglaublich göttliche Gestalt, die er ist, dass der leiden könnte, macht überhaupt keinen Sinn. Für niemanden bis dahin, denn der wahre König soll doch kommen, der wahre König, König. Und der soll doch alles zurechtrücken, der wird alles und alles Böse und Unrecht und Leid besiegen. Wie um alles in der Welt kann er das machen, indem er stirbt, indem er leidet, indem er den unteren Weg geht, indem er Staub frisst. Wie soll er das machen? Und Jesus sagt, ja Leute, ich bin der König, ich bin der Messias. Ich werde in Jerusalem einwandern, ich werde da ein, heute ist Palmsonntag, mit all den Palmen, als König ist er gekommen. Ich werde Ungerechtigkeit beenden, ich werde es besiegen, ich werde es tun. Nicht, indem ich auf dem Thron sitze, sondern indem ich ans Kreuz gehe. Wisst ihr, was mit Kreuz gemeint ist? Wisst ihr, was das Kreuz ist? Ja, ihr wisst, Kreuz. Das Kreuz ist der Inbegriff von Hilflosigkeit und Scham. Er hat mich nicht einfach ersoffen oder irgendwas. Er musste ans Kreuz, weil das Kreuz damals der Inbegriff von Hilflosigkeit und Scham war. Jede andere Form der Hinrichtung gab der Person, die hingerichtet wurde, mehr Würde und mehr Haltung. Am Kreuz wurde man nackt ausgezogen, öffentlich angenagelt. Alle konnten es sehen. Jeder konnte ihn anglotzen. Das war der Inbegriff von Hilflosigkeit und Scham. Und das ist, Leute, das ist genau das Gegenteil von einem Thron. Der König auf dem Thron geht zum Gegenteil, geht ans Kreuz. Jesus sagt, da gehe ich hin. Ich werde nach Jerusalem reingehen, um zu leiden. Nicht um zu leben, sondern um zu sterben. Ich werde nach Jerusalem reingehen, nicht um Macht zu bekommen, sondern um sie abzugeben, um sie zu verlieren. Ich werde nach Jerusalem kommen, nicht um zu herrschen, sondern um zu dienen. Und so werde ich alles in Ordnung bringen. Und wir sagen, was? Wie? Wie? Wie will er das machen? Es gibt eine Stelle in der Bibel, die sagt, es gibt keine größere Liebe, als wenn jemand für seine Freunde stirbt. Er ist der König. Wie ich ihn euch gerade erzählt habe, er ist der König, der Messias. und er liebt uns, er ist verrückt nach uns. Er erfreut sich an uns, Hebräerbrief. Bedingungslose Liebe. Er liebt uns radikal, macht sich und deshalb macht er sich komplett verletzlich. Wenn wir diese Art von Liebe kriegen würden, die uns so aufwertet, so respektiert, so liebt, so wertvoll erachtet. Er liebt uns wegen uns, nicht wegen sich selbst. Er gibt uns absolut riesenhohen Wert. Wenn wir das kapieren würden, anfangen würden zu kapieren, würde mich das so erfüllen, so zuversichtlich und so stark machen. Wer liebt so, dass er sein Leben geben würde für seine Freunde? Für meine Frau? Ja, würde ich, sofort. Frau macht man, ne, als Mann. Wer würde sein Leben für seine Freunde geben? Und die Antwort ist er. Er verließ den Thron des Vaters. Warum? Leute, die Dreieinigkeit, Vater, Sohn, Heiliger Geist, schon mal gehört, von Ewigkeit zusammen, die kennen sich, die lieben sich, absolute Einheit, Perfektion, Liebe bis zum Anschlag, die lieben sich gegeneinander, die tanzen zusammen die ganze Zeit, von Ewigkeit, perfekt. Gott hat in sich all die Liebe, all die Gemeinschaftkeit, all die Fülle, die er braucht, all die Freude, all den Spaß, all den Segen, alles, was er sich wünschen könnte. Warum hat er uns nochmal erschaffen? Wenn er uns nicht ein bisschen braucht, in sich war er zufrieden. Warum hat er so einen großen Aufwand betrieben, um uns zu retten? Wenn er uns nicht ein bisschen braucht, er tut es, weil er uns liebt. Er tut diese ganze Geschichte, weil er uns liebt. Er will meine Freude, unsere Freude, mehr als seine eigene. Er braucht uns nicht, aber er liebt uns. Leute, und das ist vollkommene Liebe, das ist bedingungslose Liebe, das ist absolut radikal anfällige Liebe auch. Und wenn wir anfangen, die zu bekommen, wenn wir zu beginnen, die zu erfahren, wenn ich merke, dass das für mich gilt, dass ich so geliebt bin, dass er wegen mir ans Kreuz marschiert ist, dass er wegen mir seinen Stand als König, den hat er, aufgibt, um für mich da zu sein, um für mich die Kugel abzufangen, um für seinen Freund zu sterben. Wenn ich das kapiere, dann beginne ich doch, mich zu wundern. Vielleicht kann ich sogar anfangen, auch mal zu lieben. Seht ihr, Jesus sagt, ich muss leiden, ich muss für dich sterben, ich muss mich für dich hingeben, sonst wirst du diese Art von Liebe niemals bekommen und niemals in der Lage sein, es auch zu geben. Ich gehe zum Äußersten, über jeden Zweifel haben. Bei allen anderen Sachen könnten wir Zweifel haben, hier nicht mehr. Mehr kann er nicht geben. Ich liebe euch über alles, hier ist der Beweis. Ja, andere Religionen sprechen von Gott als Liebe im Allgemeinen. Nur das Christentum behauptet, dass Gott solche Liebe hat, dass er sich so verwundbar macht, so verletzlich. Für dich. Keine andere Religion ist der Auffassung, dass Gott verwundbar ist. Leute, aber das ist die Liebe, die wir brauchen. Also sagt Jesus, sogar zu Pilatus, seht ihr, wie er um ihn werbt fast? Er sagt, ich muss leiden, ich muss sterben, damit ihr ein Leben von Liebe haben könnt, damit ihr das testen, damit ihr fühlen, spüren könnt, schmecken könnt, was ich für eine Liebe habe. Punkt ist, wir können damit nicht umgehen, mit dieser Liebe. Wir können damit nicht umgehen. Ganz ehrlich mal, wenn jemand mich so liebt, alles für mich tut, dann sage ich, was soll ich jetzt machen? Ich will auch was machen, so irgendwie. Und ich denke, meine Fresse, das habe ich doch gar nicht verdient. Schon mal? Irgendwann gedacht, dass euch jemand sowas Gutes tut und ihr sagt, oh meine Fresse, der weiß gar nicht, wie schlecht ich bin, das habe ich eigentlich gar nicht verdient, schau mich doch an. Okay, pass auf, was machen wir jetzt damit? Das ist Jesus, der König und Jesus, wie er ist als König, was er für ein König ist. Wie kriegen wir das jetzt für uns? Ich habe mir ein kleines deutsches Sprichwort, das kennt ihr, wie man sich bettet, so schläft man, kennt ihr das? Wie man sich bettet, so schläft man. Wisst ihr, was das bedeutet? Ich übertrage das mal auf meine Freunde. wenn ich, wie man sich bettet, so schläft man. Wenn ich mich mit verschiedenen Freunden umgebe, dann färbt das ab auf mich. Wenn ich mich ganz oft mit Professoren und schlauen Leuten und Akademikern umgebe, die ganze Zeit, dann bin ich irgendwann, dann lerne ich, dann verwandle ich mich fast in sowas. Wenn ich, das kennt ihr auch, wenn ihr oft mit Handwerkern zusammen seid, den ganzen Tag, ihr habt selber so einen Job und ihr arbeitet hart und so weiter, und das ist ein raues Leben und eine raue Sprache. Und das sind andere Gesetze. Es ist echt hart, dann sich so zu geben wie ein Akademiker. Ja, dann ist man auch ein Handwerker irgendwann. Wenn man mit Jesus oft zusammen ist, weil er den Weg frei gemacht hat, weil ich sehe, wie er liebt, wie er mich liebt, wenn ich ihn anschaue, jedes Mal, immer wieder, das färbt ab. Das färbt ab. Er setzt niemanden unter Druck. Hier ist eine kleine Geschichte, letzten Freitag waren wir ja Geburtstagsparty. Und wir haben einen ausgegeben, und unsere Freundin hinter der Bar, die kennen wir schon ganz gut. Und einer meiner besten Freunde hat ihr ein riesen Trinkgeld gegeben. 50 Euro. Und alle, 50 Euro, das sind so viel Bier. Nee. Ja, kannst du doch nicht machen. Und er hat ihr 50 Euro gegeben, und ein, zwei Leute, oh Mann, viel Trinkgeld so. Und wisst ihr, was er dann gesagt hat? Er hat gesagt, ey, ich bin so geliebt und so beschenkt, ich gebe das gerne weiter. Mit Geld. Er weiß, wie großzügig Jesus mit ihm ist. Geld ist für den nicht mehr wichtig. Und er gibt Geld weiter. Und sagt, ja, damit kann ich auch was ausdrücken. Und vielleicht nicht Liebe, aber Anerkennung. Und Respekt und Wertschätzung, dass sie so arbeitet für uns. Ich bin so überreich, ich hänge da nicht mehr dran. Und Jesus kommt noch ein Stück weiter und sagt, seid großzügig. Guck mal, was ich für euch gebe. So großzügig bin ich. Und wir sagen, oh Mann, das schaffe ich noch nicht, schaffe ich noch nicht. Und wisst ihr, was er dann sagt? Lass es mich für dich schaffen. Ich zeige, wie großzügig ich bin und großzügig ich bin und so weiter. Und langsam werde ich vielleicht auch großzügig. Wenn wir diese Liebe sehen, Leute, wenn wir diese Großzügigkeit sehen, diesen Respekt, diesen Wert, den er uns gibt, und das dauernd bekommen, was passiert dann mit uns? Wir fangen es an zu glauben und wir fangen an, das weiterzugeben ein bisschen. Niemand sagt, dass es leicht ist, aber Jesus sagt, lasst mich euch helfen die ganze Zeit. Und wenn ihr das seht, wie er es für euch macht, wie er für euch ans Kreuz geht, wie er für euch großzügig ist, wie er euch vergibt, mit einer Liebe, mit einer Freigebigkeit, mit einer Freude, dann fängt man sich doch an zu wundern, ob man das nicht vielleicht auch kann. Das färbt ab. Deshalb verbringt Zeit mit Jesus. Verbringt Zeit mit Gott. Wenn ihr ganz frisch seid, lernt ihn kennen. Wenn ihr ganz alt seid, das ist der einzige Weg, wie ihr noch mehr Christen werdet. Verbringt Zeit mit Jesus. Verbringt Zeit mit Gott. Jesus ist König, ein König, der für uns stirbt. Lass mich beten. Herr, vielen Dank, du bist König. Wir können das gar nicht richtig verstehen, aber wir wollen das gerne. Und du bist nicht so ein König, der uns unter Druck setzt oder immer mit der Peitsche kommt und immer sagt, was richtig und falsch ist, sondern du nimmst die Sachen, die wir falsch machen, und rückst sie gerade auf Kosten von deinem Leben, auf deine Kosten. Herr, und dafür danken wir dir von Herzen. Danke, dass wir das jetzt im Abendmahl nochmal so richtig schmecken können, und gib uns, dass wir das verstehen. Und gib uns auch das Wollen, dass wir Zeit mit dir verbringen. Auch jetzt im Abendmahl, aber auch nächste Woche. Amen.